Herzlich willkommen bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher und ich spreche hier alle zwei Wochen mit spannenden Gästen rund um Demokratie und Politik. Ich bin hier, um etwas zu lernen von Menschen, die mich interessieren und über Themen, die ich für relevant halte. Heute befinde ich mich im Landtag in NRW und spreche mit Susanne Schneider von der FDP. Sie ist Sprecherin für Arbeit, Gesundheit und Soziales, für Frauen, Gleichstellung und Queerpolitik sowie für die Angelegenheiten der Bundeswehr. Sie hat selbst im Gesundheitsbereich gearbeitet, als Krankenpflegerin und Pharmareferentin. Wir wollen heute über die Versorgung mit Hausärzten und Psychotherapeuten sprechen. Wie sieht die aktuelle Lage aus? Was sind Konfliktfelder und wie können Lösungen aussehen? Außerdem schauen wir nochmal auf das Beitragsstabilisierungsgesetz, welches zuletzt beschlossen wurde und was da jetzt am Ende alles im Gesetz gelandet ist. Und weil es ja gerade so warm ist, sprechen wir auch über die Frage, wie können wir denn Patientinnen und Patienten eigentlich vor Hitze schützen? Frau Schneider, ich spreche zu Beginn mit meinen Gästen meist erstmal ein bisschen über Biografie, beruflichen Hintergrund und Werdegang, einfach um zu verstehen, wie die Menschen so ticken und wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen. Ich hätte dann mal auf Ihrer Website nachgeschaut und da steht folgender Satz. Schon als vierjähriges Kind wollte ich Krankenschwester werden und blieb dabei. Mit 18 Jahren begann ich die Ausbildung, die ich 1988 mit dem Staatsexamen beendete. Warum genau dieser Beruf und woher diese Entschlossenheit?
Ich denke, das kommt daher, dass ich als Kind einfach gerne geholfen habe. Und was noch mit den Ausschlag gab, war, dass wir im Dorf eine Krankenschwester, eine Ordensschwester hatten, die so zu den Menschen nach Hause kam und danach am Rechten sah. Und das fand ich immer toll. Und ich habe gedacht, oh, das möchtest du auch machen. Also mein Vater wollte mich immer bei der Post haben. Ihre älteren Zuhörer erinnern sich, da wurde man früher dann noch verbeamtet. Aber ich wollte immer Krankenschwester werden und habe das mit ganz viel Leidenschaft auch gemacht.
Weiter geht's dann in der Biografie. Nach einer berufsbegleitenden Fortbildung arbeitete ich noch einige Jahre als Stationsleitung, bis ich mich entschloss, eine Ausbildung zur Pharmareferentin zu absolvieren. Warum dann der Schritt quasi in die Pharmabranche? Ist ja jetzt so vom ersten Gedanken her erstmal so die andere Seite.
Ja, ich habe das im Krankenhaus mit sehr viel Leidenschaft gemacht. Ich hatte auch ein tolles Team gehabt und irgendwann habe ich dann überlegt, so jetzt bist du Stationsleitung und wie geht's dann weiter? Und dann war so der Gedanke, das machst du jetzt, bis du 65 Jahre alt bist, alle zwei Jahre so die Gehaltserhöhung nach Alter und Gewicht im öffentlichen Dienst. Und ich habe gedacht, nee, du musst noch was anderes machen. Und habe dann überlegt, was kannst du gut, was findest du spannend? Und das war dann schon der Pharmabereich. Und dann habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht als zur geprüften Pharmareferentin.
In der Biografie geht es dann weiter. In diesem Beruf habe ich jahrelang ausgesprochen erfolgreich gearbeitet, bis zur Geburt meiner Kinder. Dadurch wurden mir die Defizite in der Kinderbetreuung und im Bildungswesen bewusst und ich kam zur FDP. Jetzt habe ich schon mit mehreren Frauen gesprochen, die genau das Gleiche mehr oder weniger gesagt haben oder geschrieben haben, ne, dass sie aus Gründen, eben weil sie gesehen haben, okay, Kinderbetreuung, da läuft irgendwie was schief, aus den Gründen in die FDP eingetreten sind. Wie hat sich denn die Situation seitdem entwickelt, seitdem sie eingetreten sind?
Die hat sich Gott sei Dank verbessert. Also damals war das wirklich ausgesprochen schlecht. Ich konnte meine Kinder in die Kita geben, damals von täglich 8 Uhr bis 12.30 Uhr. Also da jetzt irgendwo für Geld zu arbeiten, ich sage immer für Geld arbeiten, weil wenn man drei Kinder erzieht und aus denen was wird, dann hat man auch gearbeitet, nur nicht für Geld. Ja. Und das ist inzwischen besser geworden. Also da haben wir inzwischen bessere Betreuungszeiten, wobei speziell in Nordrhein-Westfalen hier noch sehr viel auch im Argen liegt. Also auch die U3-Betreuung, also die Kinder, die noch keine 3 Jahre sind, da sind die Plätze sehr, sehr begrenzt. Dann müssen wir da auch ein bisschen flexibler werden von den Zeiten. Ich bin ein ganz großer Fan von 24-Stunden-Kitas, was jetzt nicht heißt, dass die Kinder da 24 Stunden rein sollen. Das wird der bösen Liberalen immer unterstellt. Nein, aber wir haben ja sehr viele Berufe, die eben im Schichtdienst arbeiten. Also ich selber war ja in der Pflege, da gibt es auch keinen 9-to-5-Job oder ganz, ganz wenige. Und da muss auch unsere Betreuung einfach flexibler werden. Und das versuchen immer mehr Arbeitgeber zu bieten, können aber auch nicht alle leisten.
Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch eine Kollegin gerade, die, also ich arbeite ja auch im medizinischen Bereich, die muss auch immer um 7 Uhr da sein, aber die Kita macht halt erst um 7.30 Uhr auf. Und das ist natürlich dann schwierig mit dem Arbeitgeber zu organisieren. Sie sind ja auch Sprecherin für Frauen und Gleichstellung. Wie weit sind wir denn jetzt, weil wir gerade bei dem Thema waren, hier als Gesellschaft gekommen und wo wollen wir denn noch hin?
Ich glaube, da hat sich einiges entwickelt, liegt aber auch noch ein bisschen was brach, wo man mehr tun könnte. Also ich schaue immer ganz begeistert auf die Schulabschlüsse, wenn dann die jungen Menschen als Beispiel ihr Abitur haben und die Damen immer die deutlich bessere Noten haben. Sie studieren schneller, sie machen bessere Studienabschlüsse und spätestens, wenn es dann an Professuren geht, da wird es dann immer sehr dünn. Also ich denke, hier muss man schon noch ein bisschen was tun und auch in der Wirtschaft. Wenn es dann klappt mit der Kinderbetreuung und die Frauen die Möglichkeit haben, Karriere zu machen, dann wollen die auch anders angesprochen werden oder überlegen länger. Männer sind ja oft so, ja, kann ich, da ist noch nicht mal die Stellenbeschreibung da. Frauen überlegen gerne und sind kritischer und wollen dann auch ganz gerne mal angesprochen und unterstützt werden.
Jetzt wollen wir gleich im Detail über die aktuell anstehende große Gesundheitsreform, die jetzt ja gerade verabschiedet wurde, sprechen. Ich würde vorher ganz gerne mal über die Versorgung mit Hausärzten, Versorgung mit Psychotherapeuten sprechen, weil das bisher im Podcast, ich habe jetzt schon einiges so ein bisschen zu Gesundheit gemacht, ein bisschen zu kurz gekommen ist und da wollte ich ganz gerne mal ja Sie als auch lokale Ansprechpartnerin in NRW dazu fragen. Zu Beginn erstmal, wie ist es denn heutzutage, wie einfach ist es, einen Hausarzt, eine Hausärztin hier in NRW zu finden?
Das kommt sicher drauf an, wo sie wohnen. Und wir haben schon Schwierigkeiten, weil unsere Hausärzte immer älter werden, die noch aktuell da sind. Es sind aktuell in Nordrhein-Westfalen ganz grob 1400 Hausarztsitze nicht besetzt. Und da muss schon einiges passieren. Also wir haben in der letzten Wahlperiode zusammen mit der CDU regiert und da wirklich sehr viel auf den Weg gebracht. Also angefangen von, wir brauchen eine medizinische Fakultät in Bielefeld, einfach weil man gesagt hat, der ländliche Raum ist schwächer besetzt und die Ärzte bleiben oft auch dort, wo sie studiert haben. Dann haben wir die Studienplätze in Wittenherdecke verdoppelt. Wittenherdecke hat den Vorteil, die produzieren in Anführungszeichen unheimlich viele Allgemeinmediziner, die also dann Hausarzt werden. Dann hat man Quereinsteigerprogramme auf den Weg gebracht, also sprich Ärzte, die aus dem Krankenhaus raus wollen, denen die dabei unterstützt, sich niederzulassen. Wir haben die Summen deutlich erhöht als Unterstützung für Ärzte, die in benachteiligten Regionen sind, wo man wirklich einen totalen Mangel haben. Und letztendlich haben wir sogar noch eine Landarztquote an den Start gebracht. Da hatte die Liberale furchtbare Bauchschmerzen. Das Wort Quote ist ganz, ganz, ganz böse. Aber ich habe dann auch gesagt, so, wir brauchen hier wirklich einen ganzen Strauß von Maßnahmen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Haben dann gesagt, wir machen mal so eine Landarztquote. Und auf die ersten gut 1000 Studienplätze hatten sich mehr als 10.000 junge Menschen beworben, also war zehnfach überzeichnet. Und es zeigt schon, das Interesse ist da und das wollen auch viele.
Mhm. Problem mit der Landarztquote ist natürlich, das dauert jetzt quasi noch ein bisschen, bis die Leute dann wirklich in den Krankenhäusern quasi ankommen. Aber ich kenne auch ein paar Leute, die über diese Quote quasi einen Studienplatz bekommen haben und mit denen ich dann zusammen studiert habe. Warum dachte ich jetzt auch gerade hier an NRW? Beim Thema Hausärzte, man zeigt sich ja, dass in Westfalen-Lippe unter allen 17 Regionen der Kassenärztlichen Vereinigung bundesweit, was Hausärzte angeht, den letzten Platz belegt. Hier kommen auf 100.000 Einwohner nur rund 61 Hausärzte. Der bundesweite Schnitt sind 67 Hausärzte pro 100.000 Einwohner. Und Sie haben es eben angesprochen, rund 40% der Hausärzte sind jetzt schon älter als 60 Jahre. Also der demografische Wandel ist einfach ein riesengroßes Problem, weil wir viele haben, die in Rente gehen und weniger, die nachkommen. Also wir haben mehr Patienten und weniger Leute, die sie behandeln. Was sind denn jetzt noch, wenn wir jetzt mal so, ich will erstmal so ein bisschen Überblick noch gewinnen, uns die Kernprobleme anschauen, vor denen wir aktuell stehen, neben dem demografischen Wandel. Was sehen Sie da?
Ich sehe natürlich einen anderen Blick auf die Work-Life-Balance, als es noch vor Jahren war. Ich kannte Hausärzte, die sind morgens um 7 in die Praxis, abends um 9 dort raus und in der Mittagspause auch noch Hausbesuche gemacht. Und ich war mal an der Universität zu Münster in der medizinischen Fakultät und da stand dann ein Roll-up, was ursprünglich die Kassenärztliche Vereinigung gemacht hat. Da war eine Ärztin drauf, Stethoskop um den Hals und drunter stand der Satz, ich arbeite für ihr Leben gerne. Fand ich einen tollen Slogan. Ich arbeite für ihr Leben gern, hat mich sehr berührt. Mhm. Die Studierenden haben aber dann drunter geschrieben, aber nur 35 Stunden die Woche. Und ich denke, das ist, darauf müssen wir auch Rücksicht nehmen, dass die Lebensplanung heute eine andere ist. Dann ist die Medizin viel, 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 viel weiblicher geworden. Also nicht nur, weil die Damen bessere Abis abliefern, sondern auch, weil bei den Herren einfach Medizin nicht mehr so trendy ist. Und das ist sicher kein einfacher Weg, der da vor uns liegt. Und da erwarte ich jetzt aktuell von Schwarz-Grün auch ein bisschen mehr. Also speziell die Grünen feiern sich sehr gerne, was da alles passiert. Aber das sind alles Sachen, die die FDP mit auf den Weg gebracht hat. Und da setzt sie schon mal auf neue und kreative Ideen, dass wir da nochmal weiter vorankommen.
Was heißt denn das jetzt konkret für die Patienten? Wie lange muss ich denn jetzt auf einen Termin warten?
Ich denke, das ist völlig unterschiedlich. Das hängt auch sehr an den Praxen, wie sie organisiert sind. Und manche machen das ganz, ganz großartig. Also ich gehe jetzt mal von meinem Hausarzt aus. Ich selber bin kassenversichert, sage ich immer gerne dazu, also gesetzlich versichert. Wenn ich da anrufe und einen Termin haben möchte und dann auch einen Termin habe, dann warte ich auch nicht in der Praxis. Und die haben jeden Tag morgens 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden Akutsprechstunde, wo sie wirklich hinkommen können, wenn sie krank sind, weil sie wissen ja in der Regel nicht 2 Tage vorher schon, dass sie dann einen Infekt haben werden. Da müssen sie natürlich ein bisschen Zeit mitbringen und sie können sich dann auch den Arzt nicht aussuchen, der da gerade dann für sie Zeit hat. Aber sie werden auf jeden Fall Behandlung kommen dran und das finde ich auch eine sehr gute Idee.
Würden Sie denn sagen, dass die aktuelle Versorgungslage schon unserer Gesundheit schadet, weil es teilweise zu schwierig ist, einen Termin zu bekommen oder zu große Hürden gibt, weil Zeitaufwand, um eben zum Arzt zu gehen und dadurch Gesundheitsschaden entstehen?
Ich denke, aktuell ist noch alles gut. Wir sprechen jetzt sicher auch gleich noch mal ein bisschen über Berlin, was die sich da so nicht Lustiges ausdenken. Aber wenn das wirklich alles so kommt, dann sehe ich in manchen Bereichen NRWs, vor allem eben im ländlichen Raum, die Versorgung wirklich gefährdet.
Wenn Sie jetzt mal so Ihre Werkzeugkiste aufmachen, was jetzt die Hausärzteversorgung hier in NRW betrifft, was wären denn da Lösungsansätze, die Ihnen noch einfallen?
Lösungsansätze wäre schon mal, diesen blödsinnigen Numerus Clausus abzuschaffen. Mhm. Fürs Medizinstudium schon mal von vorne weg. Also ich halt überhaupt nichts von. Es gibt Menschen, die schwören drauf, aber ich habe immer gesagt, eine junge Frau, die jahrelang als Arzthelferin gearbeitet hat, die weiß doch, worauf sie sich einlässt. Eine Krankenschwester, die weiß doch genau, was in diesem Beruf zu leisten ist, oder eine medizinisch-technische Assistentin oder was immer wir für Berufe haben. Da müssen wir ein bisschen flexibler werden. Also da setze ich dann eher wie die Uni Wittenherdecke oder auch zum Beispiel die Paracelsus-Uni in Bayern auf Tests, die machen. Die machen erst so einen Computertest und die Besten werden dann zum Gespräch nochmal eingeladen und davon werden die Besten ausgesucht. Und das sei, hat man mir versichert, wirklich alles dabei, von einem Super-Abi bis, gerade noch Abi.
Mhm. Also das ist eine Veränderung, aber dann haben wir ja trotzdem quasi also sehr viele Leute, die studieren wollen, relativ wenig Studienplätze. Bräuchten wir nicht auch einfach mehr Studienplätze?
Wir bräuchten mehr, deshalb war ja dann auch die Idee in Bielefeld, diese medizinische Fakultät aufzumachen. Da kann man auch sicher noch kreativer werden, wie man noch mehr Studienplätze an den Start bringen, zum Beispiel. Die haben ja immer auch Semesterferien. Warum soll man jetzt nicht sagen, wir verändern das Studium so, dass auch in dieser Zeit die Universitäten ausgelastet sind? Und ich mache mal ein Beispiel. Sie haben vorhin gesagt, dass ich auch für die Angelegenheiten der Bundeswehr zuständig bin. Wenn Sie bei der Bundeswehr studieren, also jetzt nicht Medizin, das können Sie direkt bei der Bundeswehr nicht, da müssen Sie dann doch an eine zivile Uni. Aber wenn Sie bei der Bundeswehr studieren, studieren Sie in der Regel in Trimestern. Warum versuchen wir sowas nicht, zum Beispiel mit einem Medizinstudium? Und dann ist es natürlich bei den Hausärzten so, da brauchen wir auch dringend einen Bürokratieabbau. Die müssen auch wirklich honoriert werden für die Arbeit, die sie leisten. Und Sie hören, ich bin ein totaler Fan unserer Hausärztinnen und Hausärzte, weil die kennen die Patienten in der Regel von Kleinkindalter bis zur Bahre in den meisten Fällen. Sind auch ein ganz gutes Steuerungsinstrument. Also sprich, ist hier wirklich ein Facharzttermin nötig oder reicht nicht vielleicht auch nochmal 1-2 Nächte drüber schlafen? Sind aber dann auch ein Türöffner beim Facharzt, weil ich werde immer gefragt, wie kriege ich denn schneller einen Facharzttermin? Über einen Hausarzt. Wenn es wirklich dringend nötig ist, zaubert jeder Hausarzt in diesem Land in den nächsten Tagen einen Facharzttermin her. Aber oft ist es einfach so, dass wir auch sagen, ach, ich hätte jetzt aber gerne sehr dringend, also ich habe die Tage mal wieder einen Termin beim Augenarzt, einfach mal die Augen überprüfen und checken. Auf den Termin habe ich auch 3 Monate gewartet, aber für eine einfache Sehkraftüberprüfung, das eilt ja auch nicht. Und anders ist es dann auch, was die auch sehr gut machen, die fragen dann am Telefon eben auch, haben sie Beschwerden? Und da müssen die Praxen auch besser werden. Es sind auch manche schon ganz gut damit, dass sie wirklich fragen, was haben sie für Beschwerden, seit wann haben sie die, was haben sie genommen und so weiter. Und am Telefon schon mal ein bisschen abchecken, wie dringend ist das wirklich. Und dann haben wir auch schon Bereiche, die sind in diesem Bereich schon sehr digital geworden. Da ist es dann, brauchst du wirklich einen Termin in der Praxis oder reicht dir, wenn du jetzt einfach mal einen Arzt per Video siehst? Und da liegt noch ganz, ganz viel Potenzial, das wir auch noch nutzen müssen.
Jetzt mal zum Fokus mentale Gesundheit und Psychotherapie. Da hört man ja immer, okay, die Lage ist katastrophal. Wie sehen Sie das?
Die Lage ist sehr, sehr angespannt, was die ambulante Psychotherapie betrifft. Und die brauchen wir ganz, ganz dringend. Wir haben ja aktuell Wartezeiten, je nachdem, wo man ist, von 5 Monaten, von 1 Jahr bis noch länger. Viele Psychotherapeuten versuchen dann ein bisschen zu überbrücken, dann mal eine Erstberatung und dann vielleicht alle 2 Wochen, um wirklich das Schlimmste abzufedern. Aber da muss ganz, ganz, ganz viel passieren. Und was jetzt gar nicht passieren darf, ist, was dann eben auch aus Berlin kommt.
Genau, da sprechen wir gleich noch drüber, dass bereits Psychotherapie auch im neuen GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz gekürzt wurde. Nochmal ganz kurz zur allgemeinen Lage. Die Tagesschau berichtet zum Beispiel, dass einfach auch nicht genug Kassensitze verfügbar sind im Bereich Psychotherapie. Und nur dann kann man eben gesetzlich versicherte Patienten behandeln. Es gibt aber eben viel zu wenig von diesen Plätzen. Also nicht mal, dass die Leute es irgendwie nicht, dass wir nicht genug Leute haben, die irgendwie Psychotherapie machen wollen oder so, dass es Studienprobleme gibt, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt auch einfach nicht genug von diesen Sitzen. Rund 5.600 gibt es hier in NRW. Trotzdem muss man rund, haben Sie gerade gesagt, 5 Monate auf ein Erstgespräch warten. Die Psychotherapeutenkammer selber schätzt, dass derzeit in Deutschland insgesamt 7.000 Kassensitze fehlen. Außerdem, schon seit dem 1. April diesen Jahres bekommen Therapeuten 4,5% weniger Honorare. Die verdienen sowieso schon schlechter als andere Fachbehandler. Und jetzt kommen nochmal eben diese Kürzungen vom Bund oben drauf. Gleich dazu noch im Detail zu dieser Gesetzgebung. Aber auch mal blöd gefragt, warum schaffen wir jetzt nicht einfach mehr Kassensitze?
Das ist sicher eine sehr, sehr gute Frage, was ich mich auch dauernd frage, weil die psychischen Erkrankungen, die nehmen ja zu. Die sind inzwischen auf Nummer 1 der Krankschreibungen, sind die psychischen Erkrankungen. Und für mich ist der ambulante Psychotherapeut, die ambulante Psychotherapeutin wirklich ein, verzeihen Sie mir den Ausdruck, ein Sparmodell, weil die sorgen ja dafür, dass sich die Erkrankungen im Idealfall nicht manifestieren, dass die Patienten genesen, dass sie weniger Medikamente benötigen oder gar im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr arbeitsfähig sind. Und das ist bei den Erwachsenen so. Und was mich immer sehr bestürzt. Ich habe wirklich x-mal recherchiert, nochmal nachgeguckt und gedacht, das kann nicht sein, ist, dass 2023 die häufigste Todesursache bei jungen Menschen zwischen 10 und 25 Jahren, das war nicht der Verkehrsunfall, das war auch nicht die Krebserkrankung, das war tatsächlich der Suizid. Und von daher verbietet es sich für mich, eigentlich für jeden vernünftig denkenden Menschen, jeden Einschnitt im Bereich der Psychotherapie.
Genau, lange Zeit waren Verkehrsunfälle immer die Nummer 1 und Suizide lange Zeit auf der 2. Und das hat sich in den letzten Jahren eben gewandelt. Noch zu dieser Sache mit den Kassensitzen, da habe ich bei einer Recherche nur eben rausgefunden, okay, es ist halt sehr kompliziert mit den Kassensitzen, weil die werden nicht von der Landesregierung, sondern im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung vom Bundesausschuss, Kassenärztlichen Vereinigung und Krankenkassen festgelegt. Also es ist einfach relativ kompliziert, aber das ist ja ein Problem, was man, denke ich mal, schon seit Jahren, dem man sich seit Jahren bewusst ist. Und da hätte man ja zumindest mal eine Lösung einleiten können.
Das wird seit Jahren geschoben, also das auf jeden Fall. Aber ich denke, man müsste jetzt einfach auch mal verstanden haben, dass das jetzt nicht eine Modeerscheinung ist, wenn man psychisch krank ist, sondern dass die Menschen Hilfe brauchen und dass es wirklich das Einfachste ist, wenn die in die ambulante Behandlung gehen. Weil wir haben auch immer gesagt, ambulant vor stationär. Und von daher muss da wirklich mal Geld in die Hand genommen werden. Und ich bin auch froh, dass sich die Leute inzwischen Hilfe suchen. Also vor allem, ich höre es auch immer mehr von den Herren der Erschöpfung, die ja da eher so ein bisschen vorsichtig immer waren mit mentalen Erkrankungen, weil so ein Beinbruch beim Fußball, ja, ist cool, ein Herzinfarkt, weil Stress ist, ne? Aber dann zu sagen, dann so einem Stammtisch, ich habe eine Depression, ich hole mir jetzt Hilfe, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich bin sehr, sehr froh, dass da ein Umdenken stattgefunden hat und wünsche mir eben auch, dass es jetzt endlich mal mehr Plätze gibt.
Ich würde auch, also ich nehme das auch so wahr, dass in den letzten 10 Jahren, also so alt bin ich ja noch nicht, dass da so ein Umdenken stattgefunden hat und dass Leute jetzt über sowas reden, wo es vor 10 Jahren eben noch irgendwie drüber geschwiegen wurde, was ich als positiv beschreiben würde. Haben Sie denn jetzt noch Ideen, Lösungsansätze, wie wir diese Versorgung verbessern können in dem Bereich?
Da müssen mal die Verantwortlichen wirklich in einen Tisch. Da muss man auch nochmal mit dem gemeinsamen Bundesausschuss ins Gespräch gehen und überlegen, wie können wir das ändern und wie können wir mehr Plätze schaffen? Oder andererseits, wie finanzieren wir das Ganze? Und es geht ja immer ums Geld. Und wir haben so ein teures Gesundheitssystem, wo man sich an ganz vielen Stellen sparen könnte. Aber das ist sicher die falsche Ecke zum Sparen.
Wo könnte man zum Beispiel sparen?
Wenn es so nach mir ginge, würde ich erstmal die Grundsicherungsempfänger aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausnehmen. Das sollte man über Steuern finanzieren. Das
also wirklich, der Bund zahlt
der den Bund, Bein. Der Bund sollte es dann, ist nicht Aufgabe der Krankenkassen, weil das ist das Geld der Versicherten, die in ihre Versicherung einbezahlen. Und von daher würde ich sagen, das machen wir über Steuergelder. Dann würde ich auch sehr gerne mal die Medikamentenkosten in Blick nehmen. Und zwar, wir bezahlen ja in Deutschland 19% Mehrwertsteuer auf Medikamente. Vor allem, also auch auf alle, vor allem eben auch auf die verschreibungspflichtigen Medikamente. Und wenn wir da europaweit mal gucken, haben wir in der Regel einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz oder in manchen Ländern auch gar keine Mehrwertsteuer auf verschreibungspflichtige Medikamente. Und das würde den gesetzlichen Krankenkassen aber schon einiges an Geld sparen. Aber da kommt dann Vater Staat wieder mit seinen klebrigen Fingern und greift der gesetzlichen Krankenversicherung quasi nochmal in die Tasche. Also da liegen sicher Milliardenbeträge.
Aber dann würde ja wiederum natürlich Geld fehlen, was man zum Beispiel bräuchte, um dann eben diese die Krankenversicherung quasi für die Grundsicherungsempfänger zu bezahlen. Also ich meine nur, wäre das nicht so ein Hin und Her?
Ich denke, das wäre kein Hin und Her, weil an der Krankenversicherung für die Grundsicherungsempfänger würden sich dann ja alle beteiligen. Mhm. Und das fände ich schon eine sehr faire Geschichte.
Okay.
Und mit Medikamenten, also es ist doch hanebüchen, dass sie für verschreibungspflichtige Medikamente, das zeichnet in der Regel Medikamente aus, die dringend notwendig sind oder auch nicht ganz trivial sind, dass wir für die 19% zahlen, aber für Tierfutter dann 7%. Also, nee. Mhm.
Bevor wir jetzt gleich im Detail über das Gesetz sprechen und was da noch alles so drin steht, wir haben jetzt ja gerade über den Mangel in der Versorgung von Hausärzten und Hausärzten und in der Psychotherapie gesprochen. Inwieweit würden Sie denn sagen, schaden diese Probleme unserer Demokratie oder dem Vertrauen in den Staat?
Es könnte schaden, ja. Also da bin ich bei Ihnen. Es könnte schaden, wenn die Menschen immer unzufriedener werden. Wenn die sehen, ich muss immer länger warten, ich muss immer mehr bezahlen, sich dann ungerecht behandelt fühlen. Das ist ja häufig dann so eine Situation, die die Ränder doch erstarken lässt. Und von daher müssen wir da auch wirklich aufpassen, dass jeder die notwendige Versorgung erhält, die er braucht.
Jetzt gibt es aktuell sehr viele Debatten über dieses GKV-Spargesetz, Beitragsstabilisierungsgesetz oder welches Wort einem gerade dazu einfällt, was jetzt letzte Woche Freitag verabschiedet wurde. Wir nehmen das Ganze auf am 14. Juli. Hier im Podcast haben wir schon viel über dieses Gesetz gesprochen, verschiedene Perspektiven dazu abgedeckt. Die Folgen dazu verlinke ich auch nochmal in der Infobox. Aber nochmal in Kürze, was war Hintergrund dieser großen Reform? Ohne Reform drohen hohe Kosten im Gesundheitssystem und Krankenkassenbeiträge würden weiter steigen. Eine unabhängige Expertenkommission hat Vorschläge erarbeitet, die einiges an Geld einsparen würden. Hiervon hat sich jetzt die Bundesregierung einige Punkte rausgesucht und in ein Gesetz gegossen, eben dieses GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Beispielsweise sollen Zuzahlungen zu Medikamenten teurer werden, Verwaltungsausgaben der Krankenkassen sollen sinken, Zucker- und Tabaksteuer steigen, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern soll abgeschwächt werden, das Pflegebudget für Kliniken soll gedeckelt werden und grundsätzlich sollen Preise und Vergütung im medizinischen Bereich in Zukunft an die Entwicklung der Einnahmen gekoppelt werden. Heißt, Vergütungsanstiege für Ärzte und Kliniken werden begrenzt und auch extra Vergütungen für Praxen fallen weg und auch bei Psychotherapie wurde gestrichen. Genau, also das Gesetz wurde jetzt knapp vor der Sommerpause verabschiedet, war ja viel Diskussion drüber, viel Druck auch in der Debatte, weil es auch so Zeitdruck, weil es eben vor der Sommerpause noch fertig werden sollte. Was halten Sie denn von dieser Reform? Sie haben das eben schon angekündigt, aber jetzt Ihre Bühne.
Nix. Das trifft es wirklich am besten, weil dieses Spargesetz, ich weiß auch nicht, was das spart, weil es ja für jeden teurer und schwieriger wird. Okay, die Kassen sollen da wohl etwas sparen, aber es geht los bei den vorhin angesprochenen Hausärztinnen und Hausärzten, ja. Also die man wirklich ganz, ganz massiv belastet. Und das ist so hanebüchen. Weil man möchte ja im Bund auch die Primärarztversorgung stärken. Und ich habe ja gerade eben schon ein Loblied auf unsere Hausärzteschaft gesungen. Aber das wird künftig so sein. Es gab es vor vielen Jahren schon, dass einfach am Quartalsende das Budget aufgebraucht ist. Und der Arzt dann sagt, ja gut, dann mache ich halt die letzten 4 Wochen im Quartal die Praxis zu. Das ist in einer Großstadt mit vielen Praxen sicher handelbar, auf dem Land kann das fatale Folgen haben und dass unsere Docs nicht arbeiten wollen und kein Geld dafür kriegen, das kann auch jeder sehr gut verstehen und das Gleiche ist es auch bei der Psychotherapie.
Wenn wir uns jetzt mal diese Expertenkommission anschauen, die am Anfang diese 66 Reformvorschläge erarbeitet hat, fanden Sie denn da, waren Ideen bei, wo Sie sagen, okay, das kann ich mir vorstellen, das könnte funktionieren?
Doch, man soll ja auch immer was Positives sagen. Das ist ja immer gut so für alles Mögliche. Ja, dass Homöopathie aus der kassenärztlichen, GKV-Ausstattung raus ist. Da war ich dann tatsächlich doch Fan von. Das wurde nach meinem Dafürhalten auch wirklich Zeit.
Ja, aber so grundsätzlich, also mit diesen Reformen, die vorgeschlagen wurden, könnte man so diese Expertenkommission 40 Milliarden im Jahr einsparen. Das ist ja erstmal viel und das war jetzt keine Amateure, die sich das überlegt haben. Und da stehen ja auch so Sachen drin, wie zum Beispiel, dass der Bund diese 12,5 Milliarden Euro für Grundsicherungsempfänger zahlen soll. Also für diese Reformvorschläge gab es, als sie rausgekommen sind, eigentlich auch sehr viele positive Worte. Jetzt aber nicht so sehr für das Gesetz. Hat man da jetzt quasi wieder diese Übersetzung von Wissenschaft und Politik vermasselt?
Ich weiß nicht, was sich die Verfasser dabei gedacht haben, aber ich bin mit weiten Teilen wirklich absolut unglücklich.
Was sehen Sie denn jetzt für die Zukunft von Kliniken und Praxen?
Für die Zukunft von Praxen, ich habe es ja gerade schon angedeutet, sehe ich wirklich ein Versorgungsproblem auf uns zukommen, was ich auch verstehen kann, was dann aber wieder zur Folge hat auch, dass die Patienten, wenn der Hausarzt zu hat, eben ins Krankenhaus fahren und das wird dann mit Sicherheit nicht günstiger, nein, im Gegenteil, es wird deutlich teurer und die Notaufnahmen sind eh schon überlastet. Also für mich ist es einfach nicht zu Ende gedacht.
Jetzt haben Sie eben schon darüber gesprochen, okay, wie könnten wir anders Kosten senken? Sie haben gesagt, dass wir der Bund Geld zahlt für die Krankenversicherung der Grundsicherungsempfänger und dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Medikamente gesenkt werden könnte. Haben Sie denn noch Ideen? Weil das Problem ist ja schon da, also dass die Gesundheitskosten sehr groß sind, beziehungsweise das Bruttoinlandsprodukt nicht so sehr wächst, wie man sich das wünschen würde, und dadurch halt diese Kosten so ein bisschen mehr ins Gewicht fallen. Also das Problem ist da, die Beiträge müssten wahrscheinlich noch immer weiter steigen, wenn man jetzt nicht langsam mal eine Lösung findet. Wie könnte denn diese Lösung aussehen?
Ja, Sie sagen, die Beiträge müssten immer weiter steigen. Das tun sie doch jetzt schon wieder. Das ist doch schon wieder so eine Mogelpackung, wenn man sagt, so, die Beitragsbemessungsgrenze, die machen wir mal 300 Euro nach oben. Wer wird wieder belastet? Die Menschen, die jeden Tag fleißig zur Arbeit gehen, die dann deutlich mehr in ihre Krankenversicherung zahlen und natürlich auch unsere kleinen Unternehmen und der Mittelstand, die eben nicht mal so einfach dann nochmal quasi 150 Euro mehr für diesen Mitarbeiter bezahlen. Also das macht mir ganz, ganz große Sorgen und das zu verkaufen. Wir wollen die Beiträge stabilisieren. Also das finde ich schon eine Mogelpackung. Also, und das ist nett ausgedrückt.
Ja, also die Idee ist ja quasi, dass die Beiträge sonst noch weiter ansteigen würden, aber diese Beitragsmessungsgrenze, die wurde ein bisschen angehoben. Aber jetzt so grundsätzlich, Sie sehen schon die Notwendigkeit, im Gesundheitssystem auch zu sparen, oder würden Sie sagen, wir müssen nicht unbedingt sparen, aber es muss effektiver gearbeitet werden?
Es muss effektiver gearbeitet werden und sparen lässt sich sicher durchaus, wenn wir den ambulanten Bereich stärken und nicht schwächen, wie das aktuell geplant ist. Was auch viel sparen würde, ist, wenn wir so eine die Versorgung oder zwischen ambulanten und dem stationären Bereich besser vernetzen würden. Da gibt's auch noch sehr, sehr viel zu tun. Also sprich, muss der Patient jetzt wirklich immer ins Krankenhaus? Die Menschen rufen ja sehr gerne bei der 112 an oder gehen auch direkt ins Krankenhaus, wo ich mir wünschen würde, dass die kassenärztlichen Vereinigungen auch intensiver mit den Krankenhäusern zusammenarbeiten. Und es gibt ja in vielen Krankenhäusern inzwischen schon diese sogenannten Portalpraxen, wo dann der Patient hingeht, wo man dann entscheidet, so, du kannst wieder nach Hause oder du musst doch stationär bleiben. Und ich glaube, in diese Richtung ist noch sehr, sehr viel Potenzial da. Sparen könnte man auch, wenn man die Prävention noch weiter ausbaut. Da wurde ja auch eher dran gekürzt. Ich denke jetzt nochmal an die Hautkrebsvorsorge. Weil mit einer guten Prävention und auch wirklich dann Bildung im Gesundheitswesen, da lassen sich doch die ein oder anderen Kosten reduzieren.
Wobei das mit der Hautkrebsvorsorge ja auch evidenzbasiert mit reingenommen wurde, weil sich gezeigt hat, dass die nicht so effektiv ist, wie man ursprünglich gedacht hat. Wo ich jetzt ganz gerne noch so ein bisschen drüber reden wollte, war auch das Thema Pharmaindustrie, welche Rolle die spielt, jetzt in dem Gesetz, aber auch spielen könnte. Und da sie ja Pharma-Referentin sind, ist da für mich der Bogen so ein bisschen gespannt. Die Tagesschau berichtet, dass halt in diesem Gesetz es noch Änderungen gab, relativ kurzfristig eben für die Pharmaindustrie. Den Plänen zufolge sollte der gesetzliche Hersteller Abschlag auf Medikamente für das Jahr 2027 von 7 auf 15,5 verdoppelt werden. Im Anschluss sollte es dem ursprünglichen Entwurf zufolge einen dynamischen, anpassbaren Preisabschlag geben. Der ist nun eben nicht mehr im Gesetz gelandet. Laut dem Spiegel hätte der dynamische Abschlag langfristig mehr Geld eingebracht, konkret 1 Milliarde Euro jährlich. Hier, so berichtet die Tagesschau, ist die CDU-Ministerin Waken offenbar auf den Druck der Pharmabranche eingegangen, die mit Standortverlagerungen gedroht hatten. Wie würden Sie das einordnen?
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die böse Pharmaindustrie mal wieder droht. Wir haben alle, Corona ist noch gar nicht so lange her, da haben wir alle nach der Pharmaindustrie gerufen. Warum haben wir diese Medikamente nicht da? Wenn im Winter Fiebersäfte nicht lieferbar sind, ist es die böse Pharmaindustrie, die ja nicht mehr in Deutschland produziert. Wenn wir in den forschenden Bereich gucken, wie viele Pharmafirmen forschen denn noch in Deutschland? Die kann man wirklich langsam an 1 bis 2 Händen noch abzählen und die brauchen wir. Sicher, man kann sicher sparen im Bereich der Arzneimittel. Aber wir brauchen auch eine gesunde Forschung in unserem Land und die Pharmaindustrie wurde die letzten Jahre wirklich auch ordentlich beteiligt. Also da haben wir ja angefangen mit einem Arzneimittelneuordnungsgesetz. Da hatte die FDP noch den Bundesgesundheitsminister gestellt, wo man wirklich schon sehr massiv die Pharmaindustrie eingeschränkt hat mit den ganzen Rabatten und was dann alles nachkam. Und dann müssen sie ja auch nachweisen inzwischen, dass es wirklich Neuerungen sind, wenn sie was Neues auf den Markt bringen. Und wir vergessen nicht, dass die Entwicklung eines neuen Präparates auch mal schnell im sehr hohen Millionenbereich bis hin zu einer Milliarde ist. Und das dann auch immer wieder passieren kann, habe ich gerade neulich von gehört, dass in der Phase 3 Studie das Medikament dann doch rausfällt. Und bis dahin sind schon einige 100 Millionen ausgegeben. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, wollen wir das haben, dass wir die Forschung bei uns in Deutschland behalten oder wollen wir uns immer mehr abhängig machen von Asien und von den USA?
Jetzt sind ja trotzdem in Deutschland Medikamentenpreise im internationalen Vergleich relativ hoch. Woran liegt das?
Könnte das mit der Mehrwertsteuer zusammenhängen?
Meinen Sie, es lässt sich nur auf diesen Faktor runterbrechen?
Es macht sicher viel aus. Also ziehen Sie mal 20% ab, dann sind Sie ganz schnell auf dem Niveau, was Sie auch im Ausland haben.
Also Sie kennen jetzt ja so ein bisschen beide Welten, also die Krankenhausseite, die Pharmaseite. Sie würden jetzt sagen, in diesem Spektrum von, sollte die Pharmaindustrie mehr beitragen oder sollte sie weniger belastet werden, würden Sie eher Steuern Richtung weniger belastet werden?
Ich würde auf jeden Fall Steuern in Richtung nicht mehr belastet werden und würde mir auch wünschen, dass es da öfter auch Gespräche gibt mit der Pharmaindustrie, was die sich wünschen und was die brauchen. Und ich habe es in Nordrhein-Westfalen gesehen, da sind auch schon einige Pharmaunternehmen dann weggegangen, die nach Berlin gegangen sind oder gar ins Ausland gegangen sind. Und das fände ich eben sehr, sehr schade, also mit Blick auf den Forschungsstandort Deutschland auch.
Dann gab es noch viel Aufregung wegen einer anderen Sache, einem anderen Vorschlag. Es soll die Krankschreibung jetzt nicht mehr nach 3 Krankheitstagen, sondern schon ab dem 1. Krankheitstag geben und auch die telefonische Krankschreibung soll wegfallen. Das hat es ja, denke ich mal, in jeden Bildschirm irgendwie geschafft, diese Nachricht. Da haben sich viele Leute schon drüber aufgeregt. Was sagen Sie denn zu diesem Vorschlag?
Also von dieser Krankschreibung ab dem 1. Arbeitstag halte ich überhaupt nichts, weil es einfach ein Misstrauen gegenüber den Menschen in unserem Land ist. Die Arztpraxen werden noch voller werden und jeder kennt es doch selber. Man fühlt sich mal irgendwie nicht gut, hat was Falsches gegessen, sitzt einen halben Tag auf Toilette und trinkt dann Tee, isst ein bisschen Zwieback und am nächsten Tag kann man schon wieder arbeiten gehen oder will man auch schon wieder arbeiten gehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Also.
Was ja damit so ein bisschen bezweckt werden soll, ist eben, dass Leute weniger krank sind, sich weniger krank schreiben lassen. Glauben Sie, das führt dazu? Oder führt es eher ins Gegenteil?
Ich glaube, das führt eher ins Gegenteil, dass dann eben auch die es auch mit dem Stupfen noch zur Arbeit gehen, dass da der Arzt sagt, nee, du kurierst dich jetzt mal richtig aus und das könnte nach hinten losgehen.
Ich finde diesen Aspekt mit Misstrauen in die Bevölkerung quasi, also dass der Staat diesen Mechanismus jetzt quasi aufstellt, weil er den Leuten nicht vertraut, finde ich sehr interessant, weil das ist was ich in ganz vielen Bereichen sehe, auch schon öfter erwähnt im Podcast an verschiedenster Stelle, dass wir wegen diesem Misstrauen sehr viele Sicherheitsmechanismen installiert haben, die dann natürlich auch zu Bürokratie und Co. führen, die aber vor allem auch dazu führen, dass die Leute das Gefühl haben, okay, man vertraut mir nicht. Und dadurch entsteht dann vielleicht auch nochmal ein gegenseitiges Misstrauen eben in den Staat. Und da kommt halt für mich wieder halt diese Misstrauen, diese Demokratie-Perspektive rein, dass das dem System als Ganzes wiederum schaden kann. Und dass wir da vielleicht manchmal ein bisschen zu deutsch sind vielleicht oder es ist zu sicher, zu bulletproof haben wollen, aber am Ende dann das eigentliche Ziel irgendwie verfehlen. Jetzt würde ich zum Ende hin ganz gerne noch ein bisschen übers Wetter sprechen. Es ist jetzt gerade, wir sitzen hier im Landtag, es ist relativ warm. Ich schwitze schon das ganze Gespräch über. Und ich kann natürlich jetzt, wenn ich jetzt gleich hier losfahre, kann ich schwimmen gehen, mich ein bisschen abkühlen. Die Patientinnen und Patienten im Krankenhaus, die können das nicht so gut. Und jetzt war es die letzten Wochen schon sehr heiß, diese Woche ist es sehr heiß. Die nächsten Jahre der Trend geht zu warmerem Wetter. Und da ist natürlich die Frage, wie können wir denn jetzt auch aus einer gesundheitlichen Sicht die Patientinnen und Patienten schützen?
Das wird eine Mammutaufgabe werden, weil die meisten Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen da überhaupt noch nicht drauf ausgerichtet sind. Und natürlich, die behelfen sich jetzt mit einfachen Maßnahmen, wie man es auch zu Hause tut. Man dunkelt die Räume morgens ab, abends macht man eben mal Stoßlüften. Ist natürlich in einem Krankenhaus alles deutlich, deutlich schwieriger. Und da muss natürlich das Land jetzt auch ein bisschen liefern. Also wir haben auch im Ausschuss heftigste Debatten dazu gehabt. Mhm. Und Schwarz-Grün beruft sich immer ganz gerne auf einen Antrag, den sie 2023 gestellt haben, sogar im Winter. Da sind die ganz stolz drauf. Aber es ist bisher eben nicht viel passiert. Ich meine, die Häuser bekommen Geld. Sie haben auch die Anweisung gekriegt, ein Drittel dafür für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben, aber das wird bei Weitem nicht reichen. Da fehlt dann schon noch einiges. Und wir haben das gesehen, wir haben definitiv eine Übersterblichkeit in diesem Juni, also war sehr wahrscheinlich hitzebedingt. Und da müssen wir schon noch einiges liefern. Also das eine Wochenende war sehr, sehr, sehr intensiv und
ich erinnere mich.
Ich hatte dann noch mit einem befreundeten Bestatter gesprochen und der hat normalerweise 40 Plätze, in denen er die Verstorbenen dann würdevoll
präsentiert auch, ja.
Präsentiert, vor allem, also ja. Eigentlich lagert. Er hat jetzt diesen Sommer oder an diesem Wochenende hat er 70 Tote bei sich im Institut gehabt. Also 40 hätte er bequem können, 70 waren dann da. Und sonst im Sommer hat er eigentlich in der Regel nur 20 Verstorbene. Das zeigt schon, was die Hitze hier einiges bewegt hat.
Jetzt denkt man sich, okay, das müssen wir halt irgendwie alle Patientenzimmer klimatisieren zum Beispiel. Natürlich langfristig in der Infrastruktur schauen, dass auch in Privaten natürlich da auch besser vor Hitze geschützt wird, weil viele dieser Hitzetote passieren ja eben auch einfach zu Hause. Aber jetzt mal auf die Perspektive der Krankenhäuser, weil da war ich jetzt auch in Patientenzimmern, wo ich dann hinterher wieder rausgehen konnte zum Glück, aber da in dem Zimmer waren halt über 30 Grad. Den Patienten geht sowieso schon nicht gut, die sind ja nicht umsonst am Krankenhaus. Und das kommt dann noch oben drauf, was natürlich einfach also eine Tortur ist. Gleichzeitig ist ein, da wo ich jetzt war, ein altes Gebäude. Da ist es nicht so leicht, einfach zu sagen, okay, wir klimatisieren jetzt alles und vor allem ist es nicht so günstig. Und wenn wir jetzt schon in dieser Debatte sind, okay, eigentlich wollen wir ein bisschen Kosten sparen, wie passt das denn dann zusammen? Also wie kriegen wir da jetzt eine Lösung raus?
Da ist das Land in der Pflicht, sich darum zu kümmern und ich hoffe, da kommt noch mehr. Und wenn Sie jetzt sagen, ein altes Gebäude, die sind ja dann noch so ein bisschen kühl. So schwierig sind ja dann so diese 80er-Bauwerke dann.
Ja.
Ich mache mir aber auch nicht nur Sorgen um die Patienten, wo man sicher jetzt mit Kühllüftungsgeräten einfach improvisieren muss. Und da muss man dann vielleicht von der Bürokratie her auch mal ein bisschen die Augen zumachen und sagen, so, wir müssen da jetzt für Abkühlung sorgen. Ich mache mir vor allem auch Sorgen um die Mitarbeiter dort, weil die kamen ja jetzt die letzten Tage auch extrem an ihre Grenzen. Der Rettungsdienst war dauernd im Einsatz. Die sitzen dann wieder in überheizten Aufenthaltsräumen, in überheizten Rettungswachen. Und ich habe schon gesagt, und da ist es mir auch sehr ernst, ich möchte die nächsten Jahre nicht mehr erleben, dass irgendwo ein Minister lächelnd ein Band durchschneidet zur Einweihung von einer Rettungswache oder von einem Pflegeheim oder von einem Krankenhaus und die Räume sind nicht klimatisiert. Also da muss auf jeden Fall sehr drauf geachtet werden.
Vielen Dank für Ihre Zeit und den spannenden Austausch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. In 2 Wochen geht es weiter. Bewertet den Podcast gerne auf Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Schaut auf Instagram und TikTok vorbei und lasst euch nicht von all dem unterkriegen, was schlecht läuft in unserer Welt. Die einzige Konstante in der menschlichen Geschichte ist, dass alles sich immer verändert. Die Frage ist nur, wohin? Wir haben es in der Hand.